Alte weiße Männer, der Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. Gemeinsam mit ihren Gästen beleuchten sie aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf inspirierende und unterhaltsame Weise.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei alte weiße Männer. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. In diesem zweiten Teil unseres Gespräches mit dem Migrationsforscher Professor Daniel Thym widmen wir uns unter anderem den Fragen, wie kann Migration besser gesteuert werden? Wie lassen sich Kontrolle und Humanität in Einklang bringen? Und welche Rolle sollte Deutschland in der europäischen Asylpolitik spielen?
Professor Thym hat an der Universität Konstanz den Lehrstuhl für öffentliches Recht, Europa und Völkerrecht inne und leitet das Forschungszentrum für Migrations- und Asylrecht. Zudem ist er regelmäßig als Sachverständiger im Innenausschuss des Deutschen Bundestages tätig und war stellvertretender Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration.
Im ersten Teil unseres Gespräches haben wir uns mit den grundsätzlichen Herausforderungen der deutschen Migrationspolitik befasst. Deutschland ist längst eine Einwanderungsgesellschaft, doch es fehlt weiterhin eine klare langfristige Strategie zur Steuerung von Migration. Das Sondierungspapier von CDU, CSU und SPD setzt vorrangig auf Kontrolle, Abschiebungen und Begrenzung des Familiennachzugs, sendet damit aber vor allem kurzfristige Signale an die Bevölkerung, anstatt nachhaltige Reformen voranzutreiben.
Professor Thym machte deutlich, dass eine realistische und pragmatische Asylpolitik notwendig ist, um gesellschaftliche Akzeptanz für Migration zu sichern. Er sprach sich für eine gewisse Härte in der Asylpolitik aus, die jedoch mit legalen Migrationswegen kombiniert werden müsse. Nur so könne Deutschland Migration steuern, ohne entweder ins eine Extrem der totalen Abschottung oder ins andere der unkontrollierten Zuwanderung zu verfallen.
Er betonte zudem, dass Deutschland bereits jetzt harte Asylmaßnahmen praktiziert, beispielsweise durch Visabeschränkungen, die Migranten zwingen, Schlepper zu bezahlen, anstatt einfach mit dem Flugzeug einzureisen und hier dann am Flughafen um Asyl zu bitten. Zudem sieht er die Überarbeitung rechtlicher Rahmenbedingungen als notwendig an, um Migration langfristig effizienter zu steuern. Mit diesen Einsichten gehen wir nun in den zweiten Teil unseres Gesprächs.
Ich denke mal, unbestritten ist, dass wir dringend auch eine sachlichere Debatte über Migration in unserer Gesellschaft brauchen. Die ist viel zu stark emotional aufgeladen und es passiert dann genau das, was Sie geschildert haben. Wenn man in der Sache auch unangenehme Fakten nennt, dann je nachdem bekommt man von links oder rechts dann einen Shitstorm oder die entsprechende Kritik. Das bringt uns aber nicht weiter. Und ich denke, weiter bringt uns natürlich auch nicht der nationale Blick auf das Problem, sondern es hilft ja am Ende nichts. Wir müssen es europäisch denken. Und darin liegt natürlich auch ein gewisses Dilemma. Denn eine Hauptursache, das sagen Sie ja auch, wenn ich das recht erinnere, dafür, dass unsere Asylpolitik mindestens in Teilen gescheitert ist, ist auch Europa zuständig mit dem Dublin-System, das überhaupt nicht funktioniert und somit eine Dysfunktionalität vorliegt, die dazu führt, dass wir die Diskussionen haben, wie wir sie haben. Woher nehmen Sie, Herr Professor Thym, Ihren Optimismus, dass ausgerechnet in Europa, wo so vieles scheitert an den unterschiedlichen Protagonistinnen und Protagonisten, es möglich sein sollte, eine funktionierende europäische Asylpolitik hinzubekommen?
Also aus verschiedenen Gründen. Das erste ist, wir haben das europäische Asylrecht, weil Deutschland es wollte. Weil man in den frühen 90er Jahren, als Deutschland das Grundgesetz geändert hat, hat Deutschland genauso gemeinsam mit Nachbarländern wie Niederlande, Belgien, Dänemark damals sehr stark darauf gedrängt, dass man es europäisch regelt, weil es natürlich für so ein mittel-nordeuropäisches Land, wenn wir an Dänemark oder Schweden reden, einfacher ist, wenn die Migration nicht erst gesteuert wird, wenn die Menschen mal in Mitteleuropa sind, sondern dass man entlang der Reiserouten ansetzt, genauso wie Angela Merkel das übrigens in der Zentralsahara dann gemacht hat. Also es war unser Wunsch und wir haben auch eigentlich unser deutsches Asylrecht nach Europa exportiert, die komplizierten Einzelfallregelungen. Und es sind sicher auch verschiedene Bundesregierungen in den letzten Jahren gewesen, gar nicht nur die letzte, sondern verschiedene Bundesregierungen seit 2000 eigentlich, die auf europäischer Ebene all die Regeln ja aktiv mitgetragen haben, oft auch für eine besonders große Großzügigkeit geworben haben. Also es ist nicht so, dass Europa uns da irgendwas aufgedrängt hat, sondern wir haben das aktiv mitgestaltet. In gewisser Weise ist es das deutsche Asylrecht, was dorthin exportiert worden ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in Europa inzwischen die Bereitschaft da ist, das durchaus grundlegend zu ändern. Es erfährt da natürlich genau die Probleme, die wir vorhin besprochen haben, dass nämlich der Gesetzgeber was ändern müsste, wo er nicht genau sicher ist, ob die Gerichte mitmachen. Weil die Gerichte haben die Grundrechte auch deshalb so großzügig in den letzten 20 Jahren ausgelegt, weil der Gesetzgeber sehr großzügige Regeln niedergelegt hatte. Und die Gerichte haben dann halt gesagt, ach, im Übrigen, das folgt alles auch aus den Grundrechten und geht teilweise sogar noch ein bisschen weiter. Und ob auch jetzt diese umgekehrte Tendenz teilweise funktioniert, da bin ich nicht sicher. Da könnte es schon sein, dass es da an sehr vielen Stellen hakt. Aber ich bin optimistisch, dass wenn ein Land wie Deutschland sagt, wir sind bereit, über auch eine grundlegende Reform zu sprechen, dass dann in Brüssel sehr viele sagen, darauf haben wir eigentlich gewartet. Weil was natürlich nicht funktioniert, ist, dass Deutschland diktiert, wie es sein soll. Das hat auch Angela Merkel gemerkt, als es diese Quotenidee gab, dass man die Menschen mit einer Quote auf andere Länder verteilt. Da haben die nicht mitgemacht. Aber wenn man sagt, wir als Deutschland, auch mit dem moralischen Gewicht, dasjenige Land, was mit Abstand am meisten Flüchtlinge in Europa aufgenommen hat, wir sind jetzt bereit, das alles neu zu überdenken, dann werden in Brüssel sehr viele bereit sein, darüber nachzudenken. Es wollen ja schon jetzt einige deutlich anders und auch strenger werden als bisher. Und Deutschland könnte dann ein Akteur sein, der darauf achtet, dass es nicht nur um strenger geht, sondern auch um wirklich humanitäre, legale Zugangswege und so weiter. Aber jetzt habe ich die eigentlich entscheidende Frage zu Dublin gar nicht beantwortet. Das Grundproblem mit Dublin ist natürlich, dass das Dublin auch nicht funktionieren kann, wie Sie es ja gesagt haben. Also die Grundidee von Dublin ist ja, für alle, die das nicht kennen, meistens, nicht immer, sind die Länder an den EU-Außengrenzen, wo jemand die Grenze erstmalig überschritten hat, für den Asylantrag zuständig. Die Menschen können aber faktisch, das ist dann zwar formal illegal, aber faktisch können sie dann doch innerhalb der EU sich frei bewegen. Und dann können sie in Deutschland einen zweiten Asylantrag stellen, weil das europäische Recht lässt es zu, einen zweiten oder auch dritten Asylantrag zu stellen. Und dann muss das Land die Menschen erstmal einreisen lassen, muss prüfen, welches Land zuständig ist. Das ist dann, nehmen wir ein Beispiel, Kroatien. Das heißt, und dann kann Deutschland von Kroatien beantragen, dass es den Menschen zurücknimmt. Da stimmt dann Kroatien auch meistens zu, weil es gibt einen Fingerabdruck, da ist auch keine große Debatte. Und dann hat Deutschland 6 Monate Zeit, die Person dorthin abzuschieben, zurückzuschicken. Das scheitert aber meistens aus verschiedenen Gründen, hausgemachten, aber auch weil Kroatien ganz restriktive Bedingungen formuliert, wie man so Abschiebungen durchführen kann. Das führt dann dazu, das steht dann auch alles schwarz auf weiß im europäischen Recht, dass die Menschen in Deutschland bleiben dürfen und hier dann ganz regulären Asylverfahren durchlaufen. Und das ist natürlich eine Regel, die macht keinen Sinn, weil selbst wenn wir die Leute überstellen, ich habe das letzte Woche gerade nochmal nachgeprüft, man unterstellt, wir unterstellen sie nach Norditalien, nach Mailand. Sie können in Mailand im Internet mit Flixbus, alles kein Geheimnis, in 5,5 Stunden für teilweise 20, 25 Euro nach Süddeutschland zurückfahren, konkret Konstanz am Bodensee, wo meine Uni ist. Und dann beginnt das Ganze von Neuem laut Rechtsprechung der Gerichte. Das ist ein System, das kann nicht funktionieren. Und das heißt, die ganz große Herausforderung für die Europäer ist, dieses interne Verteilungssystem neu aufzustellen. Das gab auch Vorschläge, wie man das anders macht. Das setzt aber voraus, dass es so eine Art Quote gibt, wie man die Menschen verteilt, eine Quote oder eine freiwillige Aufnahmebereitschaft. Ohne sowas in die Richtung wird es auch nicht gehen, wobei es keine Quote sein muss. Es kann auch jedes Land sagen, wir nehmen so und so viele. Aber irgend so einen Verteilungsmechanismus braucht man. Und im Gegenzug muss man natürlich sicherstellen, dass alle Menschen und nicht nur eine kleine Minderheit, wie es jetzt geplant ist, an der EU-Außengrenze ihr Durchfahren verläuft. Und man muss natürlich dann auch sicherstellen, dass von dort dann abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden. Das ist alles nicht einfach. Aber gerade deswegen muss man ja die Verfahren entschlacken, wo dann auch dazu gehört, dass man die Gesetze grundlegend ändern, aber auch die Grundrechte strenger handhabt. Aber das muss gelingen. Aber zu einer ehrlichen Debatte gehört dann auch, wahrscheinlich müssen die europäischen Länder für sich in einem gewissen Umfang auch definieren, wie viele Flüchtlinge sie aufzunehmen bereit sind. Und dann wird man diese Zahlen addieren. Und dann wird wahrscheinlich eine Zahl herauskommen, die nicht so extrem hoch ist. Und das ist dann halt die Ausgangslage, von der man politisch ausgeht. Und dann wird halt das Asylsystem entsprechend streng oder weniger streng darauf ausgerichtet. Aber die Alternative ist, dass es wie bisher läuft. Und dann wird sich das früher oder später gegen den Rechtsstaat, auch gegen die EU richten. Das will ich nicht. Aber deswegen muss man das System neu aufstellen.
Zu dem Punkt, den Sie ansprechen, man muss sich selber irgendwo eine Vorstellung geben, welche Höchstgrenzen gelten. Natürlich mit einem Schengen-System wird es nur gemeinsam gehen in der Europäischen Union. Aber wie passt das dann zusammen? Was machen wir mit Menschen, die mit berechtigtem Asylgrund, weil sie verfolgt werden, an der europäischen Außengrenze ankommen, Asyl begehren? Wir sagen, wir sind voll, unser Kontingent ist zu. Wie kriegen wir das zusammen mit dem Thema, da ist ein Mensch in Not und wir stehen zum Asylrecht, zum individuellen Asylrecht. Wie kriegen wir das zusammen?
Das ist in der Tat die Gretchenfrage. Jetzt gibt es einige, die sagen, wir können das ganz leicht lösen, indem wir dann einfach das Asylverfahren in Drittstaaten durchführen. Exemplarisch wird dann immer Ruanda genannt, weil es die Briten dort mal versuchen wollten. Könnte auch jedes andere Land der Welt sein, rein hypothetisch. Sollten allerdings Länder weiter weg sein, weil sonst kann man von dort ja faktisch doch wieder sehr leicht in die EU einreisen. Zum Beispiel Asylverfahren in Serbien machen relativ wenig Sinn, weil von dort kommen sie relativ leicht wieder in die EU zurück. Das sagen einige, ganz konkret Gerald Knaus, den vielleicht manche aus Talkshows und so weiter kennen. Das kann auch ein Ansatz sein, beschreibe ich in meinem Buch auch. Nur das Problem ist, diese Drittstaatsmodelle leiden dann unter dem, an dem das ganze Asylsystem leidet. Dass es jetzt extrem schwerfällig ist und dass es sich für wirklich große Zahlen auch gar nicht eignet. Konkret hatten die Briten vor, etwa 100 bis 500 Leute nach Ruanda zu schicken. Selbst wenn man das auf 1000 erhöht, ist es natürlich ein deutlich geringerer Anteil als derjenige von Menschen, die potenziell an der Außengrenze ausschlagen. Also sowas kann Teil von einer Lösung sein, aber alleine wird es nicht ausreichen. Deswegen sage ich, wir müssen an der europäischen Außengrenze deutlich härter sein. Und mein Modell, das ist das auch alles kein Geheimnis, ist dann das, was der US-Präsident Joe Biden, also nicht Donald Trump, sondern sein Vorgänger in den letzten 2 Jahren implementiert hatte, dass er nämlich gesagt hat, wir geben zum einen eine tägliche Höchstgrenze für Asylanträge an den Außengrenzen. Wir geben als zweites legale Zugangsmöglichkeiten für Arbeitskräfte, Familienangehörige und auch für Flüchtlinge. Da kann man sich digital, Internet über eine App oder auch an Beratungs- und Unterstützungszentren entlang der Reiserouten für bewerben. Das ist dann keine Garantie, dass man aufgenommen wird, auch nicht bei Schutzbedarf. Aber es besteht eine Chance, dafür gibt es dann Kontingente. Und das ist der erste Bestandteil. Der zweite Bestandteil ist, dass man wirklich konsequent nicht nur über die deutschen Grenzen hinausdenkt, sondern über die europäischen Grenzen hinausdenkt und entlang der Reiserouten die Situation verbessert, Schutzkapazitäten schafft, auch Managementkapazitäten schafft. Und die dritte Komponente ist dann, dass man an den europäischen Außengrenzen in der Tat mit einem deutlich strengeren Verfahren als bisher die Asylanträge prüft und dort nur noch evidente Fälle einreisen lässt. Und dazu gehörte dann in der Tat, das ist die logische Konsequenz dessen, auch wahrscheinlich die logische Konsequenz, warum einige das für völlig inakzeptabel halten, dass man dann auch Menschen, bei denen nicht evident Schutzbedarf in der Schutzverfolgungsgrund in der unmittelbaren Nachbarschaft droht, dass man die dann auch mal nicht einreisen lässt, um es auch mal ganz konkret zu machen. Jemand, der aus Afghanistan kommt, dem droht wahrscheinlich, wenn er an den europäischen Außengrenzen nicht reingelassen wird, nicht unmittelbar Verfolgung. Das heißt, da könnte man dann auch sagen, nein, du kommst nicht rein. Und dafür müsste man dann in der Tat, und das ist sozusagen, wir haben wahrscheinlich 2 Komponenten. Das eine ist punktuell die Grundrechte anders oder ein bisschen strenger handhaben, als es jetzt in den letzten Jahren entwickelt wurde. Das würde ich sagen, muss absolut im Bereich des Diskutablen bleiben. Aber das wäre dann in der Tat eine Einschränkung dessen, sozusagen, das wäre dann der weitergehende Schritt, das wäre eine Einschränkung dessen, wie wir das Asylrecht bisher verstanden haben. Die USA haben es so implementiert. Joe Biden hat es so implementiert. Gehen die Gerichte im Übrigen auch mit, weil die amerikanischen Gerichte da der Regierung weitgehende Freiraum lassen. Und das wäre in der Tat die logische, aber auch die harte Konsequenz. Nur, Eben, wir müssen uns bewusst machen, dass wir das in einer anderen Konstellation schon jetzt machen. Schutzbedürftige Menschen, die in Libanon zu einer deutschen Botschaft gehen und sagen, ich will ein Visum haben. Weil selbst wenn ihnen in Libanon unmittelbar von der dortigen Regierung Folter angedroht wird, dem geben wir kein Visum. Das sagen die Gerichte auch, ist mit unseren Menschenrechten vollkommen vereinbar, weil die gelten ja nur in Deutschland und an der Außengrenze. Im Libanon gelten die aber nicht. Deswegen können wir dort auch evident verfolgten Menschen sagen, nein, wir geben euch kein Visum. Wenn wir ihnen aber kein Visum geben, dann können sie sich zwar im Internet ein Ticket für den Flug nach Deutschland kaufen, allerdings wird dann das Personal der Fluggesellschaft beim Boarding sagen, nein, du darfst nicht boarden, denn du hast kein Visum. Und wenn ich dich mitnehme, muss ich nämlich ein Bußgeld zahlen als Fluggesellschaft. Auch das verhängen wir. Nämlich seit 50 Jahren, 45 Jahren ist das praktizierte deutsche Politik. Also wir lassen schon jetzt Menschen, wir tun durch unsere Gesetze und Praktiken sicherstellen, dass schutzbedürftige Menschen nicht einreisen könnten, obwohl das theoretisch mit einem Flugticket relativ leicht möglich wäre.
Jetzt eine Frage drängt sich mir dann auf. Sie haben doch sicherlich den Vorwurf schon häufiger in diesem Zusammenhang gehört, gerade wir Deutschen, die wir mit unserer Geschichte Menschen verfolgt haben und vertrieben haben, müssen doch beim Thema Asyl, weil Menschen verfolgt sind, müssen wir doch eigentlich eher aus Verantwortung, aus Verständnis für unsere Geschichte, müssen wir doch großzügiger sein.
Das sind wir auch. Und wenn ich meine Geschichte zurückgehen, bei Konstanz am Bodensee ja auch an der Schweizer Grenze unmittelbar liegt.
Ja.
Das, was die Schweizer, und ich will jetzt nicht die Schuld bei den Schweizer abladen, die Hauptschuld liegt bei den Deutschen, weil die Menschen im Nationalsozialismus verfolgt haben. Klar. Aber die Schweizer haben da nicht alle einreisen lassen. Die haben die teilweise an der Grenze zurückgewiesen. Das wäre natürlich eine Konstellation, wo unmittelbar auch in der Nachbarschaft evident Verfolgung droht. Also das wäre auch eine Situation, wo nach meinem Modell eine Nicht-Zurückweisung möglich wäre. Wenn dann aber Deutsche weiterziehen, etwa, kommt jetzt darauf an, in welchem Jahr wir sind und wie gut in der Geschichte jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bewandert sind, wenn dann die Menschen nach Lateinamerika weiterziehen, was einige gemacht haben, und dann sagt dort ein Land, nee, ich lasse dich jetzt bei mir nicht einreisen, weil du kannst ja im Nachbarland bleiben. Das wäre dann vielleicht nochmal eine andere Kategorie. Also das sozusagen, das ist nur der historische Vergleich, um das, was ich davor gesagt habe, nochmal so ein bisschen zu konkretisieren. Ansonsten, ja, wir haben eine Verantwortung. Ja. Und ja, deswegen haben wir ein Asylrecht auch im deutschen Grundgesetz. Aber auch in diesem deutschen Grundgesetz steht ja drinne, dass nicht jeder das in Anspruch nehmen soll. In gewisser Weise steht da die Idee, wenn es auch im Rechtlichen, dann ist es eine andere Kategorie. Aber sozusagen die Grundidee ist dieselbe, steht ja zumindest seit 1992 genauso drinne. Wenn du aus einem Land kommst, wo du prinzipiell im weitesten Sinne sicher bist, dann kriegst du bei uns kein Asylrecht. Ist juristisch im Detail anders, als ich das gerade geschildert habe. Aber so ist es nun mal. Wir haben eine Verantwortung. Deswegen bin ich ja auch sehr dafür, dass Deutschland am Asylrecht festhält. Nur wir sollten es eben anders organisieren als bisher. Im Übrigen zeigen auch immer wieder Meinungsumfragen, dass durchaus die Bevölkerung in die Richtung geht. Also 2024 sind jetzt zwei verschiedene Meinungsumfragen. Deswegen muss man mit der Vergleichbarkeit so ein bisschen aufpassen. Einerseits sagen, habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, ich glaube sogar über 60%, wenn nicht sogar 70% der Bevölkerung, wir wollen eine ganz andere Asyl- und Migrationspolitik. Das war im September nach dem Anschlag in Solingen. Gleichzeitig sagen andere Umfrage im Mai, über 60% der Bevölkerung, wir wollen im Asylrecht festhalten. Und das muss man eben unter einen Hut bringen. Und das ist das, was die Politik mit dieser ja letztlich Floskel Humanität und Ordnung ja sprachlich auch hinbekommt. Aber es muss eben jetzt uns auch in der praktischen Umsetzung gelingen.
Und eine andere Herausforderung liegt ganz sicher auch noch darin, dass wir eine wirklich klare und funktionierende Unterscheidung finden zwischen Asyl und Arbeitsmigration. Auch das ist ja ein großes Thema. Bei uns in Deutschland ist es in der Wahrnehmung eher so, dass wir stark fokussiert sind auf das Thema Asyl und generieren aus diesem Pool heraus auch möglicherweise Arbeitskräfte. Aber was wir nicht tun, ist, auch hier klar zu unterscheiden, wer hat ein Anrecht auf Asyl, das individuell dann auch bestätigt ist, und wer kommt aber hierher, weil er Arbeit sucht. Und da gibt es keine ausreichend klaren Kriterien dafür, wer als Arbeitssuchender hier ins Land kann, was auch unter anderem dazu führt, dass, ich sage mal so, in meiner Wahrnehmung die Willkommenskultur in Deutschland arg gelitten hat und dass Menschen, die hochqualifiziert sind, lieber anderswo hingehen, weil ihnen hier die behördlichen Hürden einerseits zu hoch sind und andererseits aber auch nicht der Eindruck für sie entstanden ist, dass sie hier als Arbeitskraft willkommen sind.
Nee, also beim letzten stimme ich Ihnen vollkommen zu, im anderen Punkt gleich nicht, aber da kommen wir gleich zu. Aber im letzten stimme ich vollkommen zu. Und das ist das, was ich am Anfang sagte. Wenn wir es als Staat und Gesellschaft nicht schaffen, die Asylpolitik in Bahnen zu lenken, wo die Bevölkerung sagt, das ist halbwegs unter Kontrolle und human gleichzeitig, dann wird der Rest, was auch zum Einwanderungsland gehört, gegen die Wand gefahren. Und da gehört die Fachkräfteeinwanderung dazu, die wir dringend brauchen, weil wir alle schrittweise irgendwann in Rente gehen. Und es gibt leider sehr viele von uns, oder zum Glück sehr viele von uns, aber für die Sozialsysteme ist es ein Leider, weil wenn die sogenannten Babyboomer, also diejenigen, die bis Ende der 60er Jahre in Rente gehen, dann wachsen deutlich weniger Arbeitskräfte nach. Aber irgendjemand muss ja die Renten und auch die Gesundheitsversorgung der dann alten Leute zahlen. Rücklagen gibt es ja dafür in den Sozialversicherungen beinahe nicht. Das heißt, sie müssen von aktuellen Arbeitskräften bezahlt werden. Deswegen brauchen wir das aus wirklich Eigeninteresse, ökonomisch, gesundheitlich, gesellschaftlich dringend. Und das Gefühl, dass die Asylpolitik nicht funktioniert, das zerstört das gesellschaftliche Selbstbild, welches ein Einwanderungsland braucht. Und das führt dann dazu, dass Arbeitskräfte sich hier nicht willkommen fühlen, dass sie das Land entweder wieder verlassen oder dass sie von vornherein nicht kommen. So, jetzt der Punkt, wo ich nicht einverstanden bin. Die Regeln haben wir inzwischen durchaus. Also speziell die alten großen Koalitionen, aber auch die letzte Ampelregierung haben da Gesetze erlassen, verschiedene Versionen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, die ich auch beschreibe in meinem Buch, auch mal, was sozusagen die entscheidenden Stellschrauben sind. Das ist die Frage, was für eine Art von Qualifikation hat jemand? Und die Regeln gibt's also, aber da gibt's dieselben Probleme wie im Asylrecht, nur dass die Folgen genau umgekehrt sind. In der Umsetzung ist es halt unheimlich bürokratisch, langwierig, funktioniert schlecht. Und im Asylsystem profitieren davon Menschen, die ausreisepflichtig sind, weil die bleiben dann meistens doch hier, weil die ganzen Verfahren, Abschiebungen und so praktisch häufig illusorisch sind. Bei den Fachkräften ist es genau andersrum. Da leiden die Fachkräfte drunter, weil die gesetzlich vorgesehenen Zugangswege real nur sehr schwer nutzen können. Aber da wird sehr, sehr viel gemacht, auch digitalisiert schon seit einiger Zeit. Und ich bin ganz optimistisch, dass da das, was da schon seit mehreren Jahren massiv ins System reingesteckt wird, bürokratisch, jetzt bald zu Ergebnissen produziert. Und dann sind die globalen Optionen riesig. Also ich erzähle in meinem Buch, dritte Kapitel, Buch heißt Migration steuern, eine Einleitung für das Hier und Jetzt, wie ich mal 2022 im Urlaub in Uganda war. Mhm. Und die ersten Tage waren wir allein unterwegs. Und das führt dann dazu, dass man bei jeder Besichtigung so einen Guide zugewiesen bekommt, zwangsweise, weil die halt extrem viele Leute haben, die froh sind über jedes Einkommen. Und dann habe ich mit denen immer so ein bisschen gesprochen. Ich habe erzählt, ich bin an der Uni Professor, und dann erzählen die von ihrer Ausbildung. Und wir haben da die spannendsten Leute kennengelernt, die mir erzählen, dass sie da Informatik studieren. Und es gibt, und das belegen dann auch, das ist rein jetzt meine persönliche Urlaubserfahrung, aber das passt eben sehr gut zu Statistiken, die uns zeigen, dass es im globalen Süden, in Uganda, in Kambodscha, in größeren Ländern wie Brasilien, Marokko, Südafrika ohnehin, inzwischen gibt es zwar einerseits sehr viel Armut, Bildungslosigkeit, auch Verzweiflung, aber es gibt eben auch sehr viel relativ gut ausgebildete junge Menschen, die wegen des massiven Bevölkerungswachstums gar nicht alle auf dem Arbeitsmarkt unterkommen können. Und der Bedarf, also sozusagen die Nachfrage, ist potenziell da. Man muss es jetzt nur schaffen, dass erstens die Verfahren funktionieren, und wir müssen es dann zweitens schaffen, dass natürlich auch Kontakte hergestellt werden, dass ein Matching stattfindet zwischen deutschen Arbeitgebern und diesen qualifizierten jungen Menschen, die es im globalen Süden gibt. Und wenn das gelingt, dann können wir es durchaus schaffen, in den nächsten Jahren die Fachkräfteeinwanderung relativ erfolgreich hochzuskalieren, dass also mehr Menschen kommen. Und meine Überzeugung ist, dass das von der Bevölkerung dann auch problemlos akzeptiert wird. Und dass das vielleicht auch die Einstellung zum Einwanderungsland insgesamt verbessert. Natürlich sind jetzt auch, und das ist die Frage, die normal sofort als Folge kommt, aber wir haben doch die Menschen über das Asylsystem. Das ist auch richtig. Und auch im Asylsystem gibt es unheimlich viel qualifizierte und engagierte Menschen. Und selbst wenn die keine Ausbildung haben, ohne Ausbildung haben nur wenige, da gibt es relativ gute Statistiken von denen, die 2013 bis 2019 über das Asylsystem eingereist sind, haben von den Erwachsenen nur 16% diese Fachkräftedefinition des aktuellen Gesetzes der Ampelregierung erfüllt. Das heißt, die hätten theoretisch auch als Fachkraft kommen können. Die anderen sind keine Fachkraft im Sinn dieser neuen deutschen Regeln. Das kann man natürlich in Deutschland nachholen, so eine Ausbildung. Und einigen gelingt es auch. Und da gibt es viele Erfolgsgeschichten. Aber in der großen Masse sind Asylbewerber von dem Qualifikationsniveau eine andere Kategorie als Fachkräfte. Das ist auch völlig legitim, weil Asylbewerber müssen nicht Fachkräfte sein. Die sollen ja wegen Schutzbedarf geschützt werden. Aber das heißt eben auch, es ist falsch, wenn man sagt, wir haben doch die Asylmigration, damit ist das Fachkräfteproblem gelöst. Das ist so einfach, ist es nicht. Zu einem Einwanderungsland gehört eben auch dazu, dass man schaut, wo die eigenen Interessen liegen. Und die liegen bei uns einerseits natürlich im Humanitären, aber zum anderen in der Wirtschaftsmigration. Und da müssen wir noch besser werden, auch wenn die Gesetze inzwischen eigentlich okay sind.
Ich würde auch behaupten, Herr Professor Thüm, dass viele der Menschen, die jetzt in Pflege aktiv sind mit Migrationshintergrund, die wären auf dem Arbeitskräfteweg niemals nach Deutschland gekommen, weil sie tatsächlich ja überhaupt keine Voraussetzungen hatten, was Sprache angeht, was Ausbildung angeht. Also von daher, man muss sicherlich den Mix auch im Blick haben. Fachkräfte mit spezifischer Ausbildung, aber natürlich auch sehr viele, die in dem Bereich tätig sind, wo in Deutschland wenige nur noch arbeiten wollen. Von daher ist es sicherlich eine Kombination. Aber warum hört man von diesem ganzen Thema Fachkräfte, Anwerbung, außer wenn ab und zu mal wieder eine Regierungsdelegation mit ein paar Unternehmen im Schlepptau unterwegs ist? Aber da geht so überhaupt kein, sag ich mal, Ruck durch die Gesellschaft. Wir brauchen das und wir tun was, indem wir tatsächlich mit allen Mitteln, mit einer Agentur, die all die Bedürfnisse bündelt, die dafür sorgt, dass die Sprache funktioniert, dass dann auch die Unterbringung, die Ankunft, die Registrierung, die Bereitstellung von allen Dokumenten, da hört man nichts. Und insofern hat man das Gefühl, das nimmt keiner richtig ernst.
Also die beteiligten Akteure nehmen schon ernst. Also ich sitze da auch in verschiedenen Gremien. Ich bin Vorsitzender des Beirats für Forschungsmigration beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Da geht es um genau solche Fragen. Und da treffen wir regelmäßig mit Akteuren zusammen, die da schon im Hintergrund und nicht nur im Hintergrund ganz offiziell dran arbeiten. Auch das Gesetz wurde ja im Bundestag angenommen. Also das ist jetzt nicht irgendwas Geheimes. Da passiert im Hintergrund auch wirklich viel Digitalisierung. Der Visa-Verfahren wird sehr, sehr viel gemacht, damit einfach die prozeduralen, administrativen Schwierigkeiten beseitigt werden. Auch die Unternehmen sind aktiv. Was Sie wahrscheinlich meinen, ist, dass im öffentlichen Diskurs darüber relativ
das meine ich, genau.
gesprochen wird.
Man hört nichts.
Und das führt natürlich dazu, dass die Bevölkerung auch ein sehr einseitiges Bild vom Einwanderungsland bekommt, weil sie gar nicht sieht, dass durchaus im großen Umfang schon eine Migration stattfindet, die auch wirklich im ökonomischen Eigeninteresse ist und dass die auch noch viel stärker stattfinden muss. Also ich komme ja aus Süddeutschland und speziell Konstanz ist in der Nähe zur Schweiz. In der Schweiz gibt es sehr, sehr gute Gehälter, mit der Folge, dass auch viele Leute dann in der Schweiz arbeiten, weil einfach man mehr verdient. Und das ist dann sehr komfortabel, wenn man in Deutschland wohnt, wo alles billiger ist als in der Schweiz. Und das führt dazu, dass wenn Sie durch die Städte laufen, Sie überall, speziell im Einzelhandel, schon sozusagen kleine Schilder in den Schaufenstern sehen. Wir suchen dringend Einzelhandelsfachkraft, attraktive Arbeitszeiten und so weiter. Also der Arbeitskräfte und erst recht natürlich der Fachkräftemangel, der ist in einigen Regionen schon massiv spürbar. Und wenn Sie mit kleinen Selbstständigen reden, Bäckern und so weiter, die suchen händeringend Nachwuchs. Also ich glaube schon, dass es vor Ort angekommen ist, speziell bei Unternehmen, auch bei kleineren Unternehmen, Einzelhandel, Selbstständige im Pflegebereich. Ist es ein ganz Riesending. Kennen wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie Verwandte, Bekannte im Pflegeheim besuchen. Unter den Arbeitskräften dort kommen inzwischen ganz viele von außerhalb Deutschland. Also es gibt Bereiche, wo es angekommen ist, aber es wird halt im öffentlichen Diskurs, reden halt alles über das Asylrecht und die Gefahr ist, aber das hatten wir am Anfang schon, dass da eben auch das Selbstbild als Einwanderungsland wirklich einen nachhaltigen Schaden nimmt. Und dafür ist es notwendig, dass wir das Asylsystem neu aufstellen. Aber mir persönlich ist diese Fachkräfteeinwanderung sehr wichtig. Nicht nur, weil ich im Urlaub in Uganda die jungen Menschen teilweise kennengelernt habe, von denen ich denke, Mensch, denen müssen wir doch auch eine Chance geben nach Deutschland. Die wollen was aufbauen. Und warum geben wir denen nicht auch eine Chance? Über die sollten wir ja auch reden. Also, das gehört zum Einwanderungsland auch dazu. Deswegen habe ich auch das bewusst, das vor dem Asylrecht im dritten Kapitel meines Buches behandelt, die Fachkräftemigration.
Mich würde abschließend noch interessieren, Herr Professor Thüm, wenn wir mal in die Glaskugel schauen, die wir virtuell vor uns stellen. Wo stehen wir in der Migrationsdiskussion und in der Migrationsfrage in 5 Jahren aus Ihrer Sicht?
Das hängt ein bisschen davon ab, wie sich die Zugangszahlen entwickeln. Also wenn es aufgrund von externen Gegebenheiten, weil eben der Bürgerkrieg in Syrien endet, weil die europäischen Staaten sehr intensiv mit den Nachbarländern kooperieren, weil sie eben die libysche Küstenwache weiterhin massiv dabei unterstützen, dass die Leute retten und nicht die Europäer. Wenn wir die Zugangszahlen reduzieren, auch durch innerstaatliche Maßnahmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Diskurs speziell in Deutschland in halbwegs geordneten Bahnen wieder verläuft und dass dann die ganze massive Aufregung der letzten Monate und Jahre so ein bisschen abflaut. Ich persönlich würde allerdings nicht viel Geld darauf wetten, dass dem so ist. Ganz einfach, weil wir von armen Ländern und auch krisengeschüttelten Regionen umgeben sind. Das heißt, früher oder später wird es wieder losgehen. Und deswegen wäre auch meine nachhaltige Bitte an die Politik, macht jetzt nicht nur kurzfristige Maßnahmen, wie sie im Sondierungspapier stehen, sondern denkt wirklich darüber nach, wie ihr das System, das Asylsystem nachhaltig so aufstellt, dass nicht diese ganzen Asyldebatten das Selbstbild vom Einwanderungsland kaputt machen, worunter dann die Fachkräfteeinwanderung leidet, worunter früher oder später dann auch der Rechtsstaat und die Demokratie leidet. Wir sehen ja auf der anderen Seite des Atlantik, was passieren kann. Das will ich nicht. Aber deswegen habe ich eben in meinem Buch Migration steuern, eine Anleitung für die Zion jetzt Vorschläge unterbreitet, wie man das anders neu aufstellen könnte.
Ja, Herr Professor Thüm, Sie haben uns auf jeden Fall auch zum Abschluss noch eine optimistische Botschaft mitgegeben oder den Hörerinnen und Hörern. Wenn man konsequent an das Thema rangeht und wenn ich auch noch mal kurz zusammenfassen darf, über was wir gesprochen haben und was Sie als Handlungsempfehlung im Prinzip mit Ihrem Buch und mit all Ihren Aktivitäten mitgeben, kann man sicherlich sagen, ja, wir brauchen, die Gesellschaft braucht gegenwärtig Signale, dass man das Thema erkannt hat, dass man reagiert und dass man tatsächlich an Lösungen arbeiten muss. Dabei spielt Deutschland eine große Rolle, war schon immer auch taktgebend in der Europäischen Union mit eigenen Rahmensetzungen, aber auch Dinge auf europäischer Ebene zu verändern, weil es natürlich nur gemeinsam geht in einem Raum, der ein gemeinsamer Wirtschaftsraum ist mit offenen Grenzen. Sie plädieren für eine nachhaltige Lösung, wo heute noch nicht alle Dinge klar sind. Wir brauchen die kurzen Signale, aber wir müssen vor allem daran arbeiten, dass wir ein Zukunftssystem etablieren, was die Europäische Union und Deutschland fit macht für das Thema Migrationssteuerung und Fachkräftebedarf. Man muss die beiden Dinge zusammenbringen. Man muss eine gewisse Härte zeigen, haben Sie gesagt, in der Asylfrage oder auch in der Zuerkennung von Schutzstatus. Wobei Sie auch darauf hingewiesen haben, Härte besteht heute schon, weil diejenigen, die sich in fernen Ländern an eine deutsche Botschaft wenden, noch die Chance, dass sie ein Visum bekommen, sehr gering ist und nur deshalb sich oder auch deshalb sich viele Menschen auf den gefährlichen und langen Weg und teuren Weg machen, wie zum Beispiel übers Mittelmeer. Man muss sich mit den europäischen Rechtsrahmen auseinandersetzen, aber auch man muss Themen sicherlich auch nochmal rechtlich prüfen lassen, gerichtlich entscheiden müssen, um dann tatsächlich die Asylkriterien und die Kriterien für die Aufnahme von Menschen in die Europäische Union und auch Deutschland anzupassen auf die aktuelle Situation. Sie werben dafür natürlich, legale Einreise zu verbessern, mehr Optionen auch aufzubauen für Menschen, die nach Deutschland wollen und die wir in Deutschland auch zur Linderung unseres Arbeitskräfteproblems benötigen. Und suchen. Rückführung ist ein Thema, wenn Verfolgung nicht mehr droht, ob individuell oder durch die Situation in der Heimat. Das gehört nach Ihrer Einschätzung unmittelbar zu dem Thema Schutzstatusgewährung dazu. Natürlich müssen die Umstände vor Ort geprüft werden. Umsatteln, umsteuern muss möglich sein, muss verstärkt werden. Es gibt schon viele Dinge zur Fachkräfteeinwanderung, um den Bedarf zu decken in verschiedenen Ländern, wo Menschen mit entsprechender Ausbildung auch verfügbar sind und nach Deutschland wollen. Natürlich dürfen wir nicht übersehen, dass es auch Menschen gibt, die auch ohne das entsprechende Ausbildungsniveau trotzdem in Deutschland arbeiten können und arbeiten wollen. Und der Spurwechsel, wie wir ihn erleben, aus der Asylspur in die Arbeitsmarktspur ist ja in Teilen aktiv und muss sicherlich Bestandteil sein. Dublin funktioniert nicht. Dringend Renovierungsbedarf innerhalb Europas. Das wird ein wichtiges Thema sein. Wir brauchen zusammengefasst, wir brauchen Kontrolle und Steuerung. Wir müssen auch über die Kriterien für Asylgewährung und Schutzstatus diskutieren. Wir brauchen eine große gesellschaftliche Debatte. Und Sie sehen, wenn es gelingt, dass die Einwanderung gesteuert wird und unter Kontrolle ist und das auch vermittelt werden kann in die deutsche Bevölkerung, sehen Sie auch die Basis dafür, dass die deutsche Gesellschaft die Willkommenskultur nicht im übertriebenen Sinne, sondern wirklich Menschen willkommen zu heißen, die hier dauerhaft in Deutschland, in Europa leben wollen, dass das auch in Zukunft gewährleistet ist. Das wäre meine Zusammenfassung eines sehr umfangreichen, breiten Gespräches mit ganz vielen Aspekten, wo ich sicherlich nicht jeden Einzelnen habe aufgreifen können. Aber ich hoffe, dass Sie mit dieser Zusammenfassung auch, oder dass Sie diese auch zustimmen.
Perfekt zusammengefasst, wenn ich das als Professor so sagen darf.
Dann danke ich für diese Note.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen 25. Folge angelangt. Professor Thüm, vielen Dank für Ihre Expertise und die aufschlussreiche Diskussion. Ich hoffe, dass wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder gut informiert und zum Nachdenken angeregt haben.
Wie immer sind wir davon überzeugt, dass unser Zusammenleben nur dann gelingen kann, wenn es von Respekt, Empathie und Gerechtigkeit geprägt ist, unabhängig von Herkunft und individuellen Merkmalen. Zwei alte weiße Männer kommt wieder in 2 Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.